Gorilla was a rebel, you know. Sit back, relax, and enjoy. Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Willkommen zu einer neuen Folge des Sportphysio Talks. Das heutige Thema, jetzt vielleicht nicht so ein Thema, was in der Praxis jetzt so oft vorkommt, das ist zwar schon immer wieder, aber jetzt nicht so oft, aber gerade wenn man vielleicht mit Mannschaften arbeitet oder unterwegs ist und vielleicht da das Ganze noch nicht gesehen hat sozusagen, ist es immer ganz gut, vielleicht da ein paar Infos zu bekommen, wie und so weiter und so fort, was man da machen kann, auch vielleicht in der Akutphase bis hin zur späteren Reha-Phase. Die Rede ist von der Patellaluxation, sprich wenn deine Kniescheibe nach außen springt, in der Regel ist das meistens ja nach außen, so wie gesagt, und stellt zwar jetzt nicht eine super häufige Sache dar, aber es ist doch immer wieder mal vorhanden und es gibt ein paar Leute, die einfach eine größere Risiken haben, dass ihnen das passiert. Und genau, ich möchte in der heutigen Folge so ein bisschen drauf eingehen, auf diese Akutphase, wie das, was da passiert, weiters aber auch vom Therapieverlauf und der Diagnostik, wie man das ungefähr planen kann, was auch so Methoden gibt oder Ansätze gibt, ob das Ganze eher operativ oder konservativ versorgt wird. Das möchte ich heute so ein bisschen besprechen und euch da sozusagen einen Einblick geben für das Thema der Patellaluxation. Gut, also die Patellaluxation, wie gesagt, oft einmal im Jugendalter schon das erste Mal bei Leuten, die jetzt vielleicht auch eher aktiv sind. Also gerade, muss sagen, zu meiner Zeit bei der Austria Akademie war das etwas, was ich, auch wenn es jetzt nicht häufig klingt, aber ich glaube so 5-6 Mal hatten wir das bei unterschiedlichen Spielern und was halt dann schon auch wieder zeigt, dass es schon ein Thema ist, natürlich nicht so viel wie jetzt ein Supinationstrauma oder ähnliches, aber rückblickend doch immer wieder damals für mich auch so eine Herausforderung, gerade am Beginn, was man da macht und wie man das auch im Akutzustand sozusagen die ersten Maßnahmen schon setzen kann. Also wie gesagt, ist meistens im Jugendalter, so jetzt zwischen 10 und 17 Jahren, der Grund ist eben dafür, dass viele Leute oft so Risikofaktoren von Haus aus schon mitbekommen, dass sie vielleicht jetzt einmal von der Stellung der Kniescheibe selber, wenn die nicht so sauber in der oder nicht so anatomisch, wie man es kennt, in der Trochlea verläuft sozusagen, also so eine Trochlea-Dysplasie, also dass die Kniescheibe da etwas schon von Haus aus verschoben ist. Also dass das einen Tilt hat sozusagen nach links, nach rechts, in dem Fall oft sehr nach außen, und da sieht man eigentlich auf dem Röntgen ganz gut, und das merkt man aber eigentlich nicht, oder die, denen das passiert ist, die merken das einfach nicht, und irgendwann geht es auf einmal zack und das Ding ist dann draußen und dann ist der Schmerz da. Und dann ist man sich eigentlich erst dessen bewusst, aber viele, die diese Geschichte haben, diese Problematik haben, die haben das einfach auch schon im Jugendalter eben, und da passiert es das erste Mal. So im Erwachsenenalter, also ist es seltener, da ist es eher meistens schon dann eine, dass das wieder luxiert sozusagen, also zu seiner Reluxation dann auch wieder kommt. Und das sind sozusagen, also wie gesagt, es bringen Leute einfach so prädisponierende Faktoren mit, die eben das Risiko für eine Luxation erhöhen und dann in weiterer Folge eben auch für eine Reluxation, weil man kann in gewisser Weise eingreifen, natürlich operativ auch oder konservativ, aber wenn da jetzt die Basis sozusagen nicht verändert werden kann, sondern nur bestmöglich unterstützt werden kann, dann kann das, und das gleich vorweg einmal, leider auch immer wieder mal passieren. Und da muss man dann halt einfach auch immer sagen, okay, wie ist die sportliche Aktivität? Und das entscheidet dann natürlich auch einen gewissen Grad darüber, ob ich das Ganze operativ oder eher konservativ mache. Also wie gesagt, Gründe gibt's, die dafür da sind, eben diese Trochlea-Dysplasie, dieser Kuhwinkel, auch wenn der mittlerweile schon ein bisschen wieder in Kritik oder nicht mehr so viel Wertigkeit hat, weil das auch schwer zu vermessen ist. Ein Patella-Tilt, eine Patella-Alata sozusagen, ja, all das sind so besondere Gründe, wenn jemand eine sehr starke X-Bein-Stellung auch hat oder eine wirklich starke Beinachseninstabilität, dann sind das alles Dinge, die das sozusagen ja ein höheres Risiko mit sich bringen in das Ganze. Grundsätzlich von der Anatomie her ganz kurz mal auch gesagt, dass man das einfach auch so mir ist jetzt wichtig einfach so zu verstehen, okay, mein, was die Kniescheibe ist, das weiß im Endeffekt eher jeder und wo die ist. Da glaube ich, gibt es gar nicht so viel. Auch jemand, der nicht anatomisch bewandt ist, der kann das gut abschätzen, wo die Kniescheibe ist, auf Latein die Patella. Mir geht es da auch, was die Anatomie betrifft, eher darum auch sozusagen ein bisschen, wie schauen die Stabilisatoren aus, welche gibt es da, die wirklich direkt auf die Patella auch Einfluss nehmen, wie sind die Bewegungen von gewissen Haltebändern von der Patella, wann, hinter welchen Graden und so weiter, kommt da mehr Zug drauf, das ist einfach auch wichtig dann für eine Nachbehandlung, sei es jetzt konservativ oder operativ das Ganze. Aber wie gesagt, die Kniescheibe selber ist eben dieses Sesambein, sagt man in der Fachsprache dazu, wirkt so ein bisschen wie eine Art Hypomochleon, also so eine Umlenkrolle, um hier sozusagen die Kräfte auch so zu verteilen und dass auch bestimmte Bewegungen oder bestimmte Muskeln auch so arbeiten können, wie sie möchten. Die Patella selbst ist jetzt in diese straffe Gelenkskapsel des Kniegelenks sozusagen eingebettet. Von oben kommen da diese vier Köpfe von dem Musculus Quadriceps und haben da sozusagen eine gemeinsame Ansatzszene und Teile dieser Fasern verlaufen dann auch so flächenmäßig so links und rechts, also medial und lateral von der Kniescheibe, und die bilden da dieses Retinaculum. Das ist ganz wichtig, weil das trägt so zur Stabilisierung der Patella auch bei, so für die zentrale Position. Und genau, und das ist eigentlich so einmal jetzt grob einmal das Ganze, wie das ausschaut von dem. Es wird aber dann auch noch in weiterer Folge natürlich von anderen Faktoren stabilisiert. Da möchte ich dann einfach noch später dann näher drauf eingehen. Kurz zuvor noch zur Biomechanik selbst. Also wie gesagt, hat eben so eine Funktion als Hypomochleon, ist, weil eben in diesem Femoropatellargelenk einfach viele oder besonders hohe Druckbelastungen wirken sozusagen. Also jetzt nicht, wenn man jetzt zum Beispiel aus einer Hocke aufsteigt oder sowas, dann wirken da 1200 Kilogramm in etwa auf die Kniescheibe, ja, oder wird damit belastet sozusagen, der gepresst dann gegen den Oberschenkelkontyl. Und wenn man sich das einmal nur die Werte hernimmt, dann merkt man schon, dass das ein wahnsinniger Druck ist und dass die einfach auch da viel aushalten muss, ja. Und grundsätzlich biomechanisch der Ambressdruck generell ist aber vom Grad der Beugung abhängig und es kommt eigentlich dann zu, dass auch diese die Bewegungen, die da stattfinden, einfach immer wieder unterschiedlichen Kontakt auch mit den Kondylen des Oberschenkelknochens aufnehmen, und das ist einfach auch ganz wichtig bei irgendwelchen Knorpelläsionen und so weiter, dass man da auch grundsätzlich darüber Bescheid weiß, sagen wir mal so, wann welche Stelle welche Druckbelastung mehr hat, weil die Patella auch ein bisschen wandert, das heißt sowohl nach oben nach unten, aber auch ein bisschen nach lateral und nach medial, und das ist halt dann einfach bei, wenn da einfach höhere Winkelgrade da sind, dann wird das einfach anders belastet, und das ist einfach immer ganz gut zu wissen, wann da so die oder welche zu die Hauptbelastungszonen sozusagen sind. Weil das einen dann natürlich in mehreren Pathologien dann einfach auch hilft. Genau, also wie gesagt, die Patella biomechanisch, die gleitet da im Zuge dieser Trochlea, Also das ist so eine Ausstülpung sozusagen am Femurknochen. Da gleitet die da im besten Fall drinnen, außer es ist irgendeine Hüftdysplasie, dann hat sie da einfach einen lateralen Shift, und das ist dann einfach auch dann schon wieder sozusagen so ein Risikofaktor. Aber wie gesagt, das nur ganz grob von dem Ganzen. Wichtig ist da eigentlich fast eher, wenn man da so anatomisch sind, eigentlich auch, was die Stabilisierung betrifft. Also die Kniescheibe selber wird eigentlich so, kann man fast sagen, schon durch ein Zusammenspiel von ja eigentlich drei verschiedenen Gruppen im Laufe ihrer kompletten Bewegung, wenn man von einem Stand sozusagen in eine Hocke geht, wie bei einer Kniebeuge zum Beispiel, damit sie in diesem Gleitlager auch gehalten wird. Da gibt es unter anderem sozusagen aktive Stabilisatoren, sozusagen die Muskulatur, dann gibt es passive Stabilisatoren. Und quasi dann auch noch statische knöcherne Gelenksflächen, die da alle zu dieser Stabilisation beitragen, ja. Jede von diesen Stabilisatoren nimmt dann sozusagen im unterschiedlichen Winkelgraden dann eigentlich auch hat eine unterschiedliche Gewichtung und Stabilisierung. Und das ist eigentlich so das, was da mal so grob zu sagen ist. Statische Faktoren, was haben wir da? Das ist natürlich jetzt alles, wo, wie gesagt, schon erwähnt, alles, was irgendwie mit Knöchern zu tun hat. Also wie die Kniescheibe selbst läuft sozusagen in der Trochlea. Das ist einfach schon ein super Faktor, wenn das gegeben ist, hast du, oder wenn das gut gegeben ist, hast du in der Regel wahrscheinlich auch weniger oder nie eine Luxation, wenn das einfach da schon einmal gut läuft in dem Ganzen. Ja. Grundsätzlich von der ganzen Winkelung, weil wir ja gesagt haben, jede hat einen unterschiedlichen Gewichtung, jede Faktoren bei einer subganten, also bei einer beginnenden Beugung, Flexion sozusagen, also in den ersten 20 Grad sozusagen, herrscht quasi auf die Patella so durch diese Kräfte so ein bisschen ein Zug nach außen, also so ein lateralisierender Zug auf die Patella wirkt da. Und umso weiter man da geht von den Graden her, also Richtung 30, 100 Grad, nimmt dann sozusagen diese Trochlea, also dieser Führungskanal, nennen wir es mal so, so eine entscheidende Rolle ein für die Führung der Kniescheibe. Und demnach wirkt halt auch in Bezug jetzt auf die Stabilisierung jetzt eben zwischen diesen ungefähr 30 bis 100 Grad, also die knöcherne Geometrie, diese Rille gegenüber den anderen Stabilisatoren sozusagen, hat da einfach eine wichtig entscheidende Rolle sozusagen, dass dieses Gleitlager sozusagen auch gut stabilisieren kann. Also das ist eben dieser statische Faktor, der einfach schon einmal, wenn der gut gegeben ist, wird es in der Regel auch nicht zu so starken Luxationen kommen oder beziehungsweise zu gar keinen. Von den passiven ligamentären Stabilisierung, also alles, was mit Bänder zu tun hat, da gibt es einfach, wie gesagt, so kleine Bandstrukturen, die da das Ganze fixieren. Das bekannteste in dem Zusammenhang ist natürlich dieses MPFL-Band. Das ist eigentlich das Band, was im Zuge einer Operation dann eigentlich auch gefestigt wird sozusagen. Also die Rede ist da von diesem medialen patellofemorale Ligament, kurz MPFL. Das ist ein Zungenbrecher sozusagen, deshalb bleiben wir bei MPFL. Und das ist eigentlich so das Bekannteste im Zuge dessen, weil das eigentlich so dieser primäre Stabilisator eigentlich der Kniescheibe gegen diese Kräfte nach außen hin, also gegen diese lateralisierenden Kräfte, gerade in strecknaher Position ist. Und das zeigt einfach auch im Zuge des Verletzungsmechanismus, dass dieses in der Regel auch bei den ganzen Erstluxationen in sehr hohen Prozenten mitreißt. Also da reden wir wirklich schon von fast 100%, 95% so in etwa, reißt dieses Band einfach auch mit. Und wie gesagt, wenn das einmal ab ist, dann fehlt eben so dieser primäre Stabilisatorgrad, was in Richtung Streckung betrifft. Und da hört man dann oft dann von denen, wo das wieder passiert, ja, und der sagt, na, ich bin nur so ganz leicht in die Streckung gegangen, auf einmal ist das schon rausgekupft. Und das ist einfach so ein bisschen der Hauptgrund an dem Ganzen, warum dieses Band dann in weiterer Folge so wichtig ist, dass das erhalten bleibt, dass das rekonstruiert wird. Weil wenn das nicht da ist, dann wird schon ziemlich schwierig sozusagen, das so zu stabilisieren, die Kniescheibe, dass die nicht dann immer wieder mit, dass es dann nicht immer wieder zu Reluxationen kommt. Also wie gesagt, haltet schon was aus, das Band, aber jetzt natürlich nicht so viel, dass es, und wenn es eine Luxation kommt, dann wirken da massive Kräfte, dann ja, reißt das, wie gesagt, meistens mit. Und ja, das ist eigentlich jetzt einmal so grundsätzlich, was die passive Stabilisierung. Wir kommen dann in späterer Folge, komme ich dann eh noch ein bisschen auf dieses MPFL-Band dazu. Das ist quasi so eben dieser primäre Stabilisator, der da einfach super wichtig ist und macht eben gerade in Richtung Streckung, also so bei 20 Grad Abwinkelung des Knies sozusagen, ja, ungefähr 60% des gesamten Rückhaltes dann auch wieder aus. Und da sieht man einfach, wie wichtig das ist, dass das einfach auch vorhanden ist, damit es da einfach zu einer guten Stabilisierung kommt. Von der muskulären, also von der funktionellen Stabilisierung sozusagen der Kniescheibe ist jetzt ganz klar natürlich bekannt dieser Vastus medialis. Habe auch dazu schon eine Folge mal gemacht. Da kann man sich natürlich auch noch den Input dazu holen, der sozusagen auch gerade dieser querverlaufende Teil, dieser Bas obliquus des Vastus medialis, gerade der hat so eine große oder besondere Bedeutung für diese Patella-Zentrierung sozusagen, weil da einfach auch Teile davon sozusagen diese Patellasehne sozusagen fixieren. Und so ist es einfach wichtig, dass dieser Faktor, also dieser Muskel, dann einfach auch im Zuge der Reha auch gut trainiert wird, so gut es geht, dass einfach, weil er einfach einen stabilisierenden Effekt hat und eben eine aktive Stabilisierung gerade auch zu Beginn der Flexion macht. Und das ist einfach dann enorm auch wichtig, dass diese Punkte, die da einfach so wirklich bewiesenermaßen einfach da sind, dass die einfach auch wirklich dann auch im Zuge der Reha dann auch trainiert werden und dass das dann nicht nur einfach global mit irgendwelchen oder zu underloaded mit irgendwelchen nur Stabilisationsübungen auf irgendwelchen RX-Matten und so weiter, sondern dass man da wirklich versucht, okay, es geht um Kräftigung von allen diesen Muskeln, die da einfach mitspielen, und da komme ich dann eh noch später, ist jetzt nicht nur der Vastus medialis, spielt natürlich auch noch eine andere Rolle, aber das ist so im Endeffekt so grundsätzlich der Tonus, dass man einfach hier auch viel Kräftigungsübung arbeiten muss, dass da einfach ein gutes Muskelsystem da ist, dann profitiert einfach auch die Kniescheibe davon. Und das ist eigentlich so das A und O jetzt einmal grund gesagt, aber zur Therapie später dann noch mehr. Genau, also das waren jetzt eben so diese anatomischen Gründe oder die Anatomie einfach kurz dahinter, von der Biomechanik, von den ganzen Faktoren, diese stabilisierenden Faktoren, dass es da einfach Ligamentäre gibt, dass es da einfach Knöcherne gibt, also statisch eher, und dass es da auch dann diese muskulären Stabilisatoren gibt. Und die sind dann in weiterer Folge wichtig für die ganze Reha-Planung. Wenn jetzt aber sozusagen diese Tatsache einer Patellaluxation passiert ist, das kann jetzt im Sport beim Aufwärmen passieren, das kann genauso gut aber auch in einem Zweikampf passieren, wenn man irgendwie drauffällt. Ja. Also es gibt natürlich immer zwei Möglichkeiten. Die eine natürlich, die wir schon oben auch besprochen haben, ist es die, dass man da sozusagen ein bisschen eine Neigung dazu hat, wenn einfach gewisse Faktoren nicht passen. Aber es gibt natürlich auch echte oder traumatische Fälle, wo einfach wirklich eine Krafteinwirkung von außen auf die Kniescheibe ausgelöst wird. Und dann kann es dazu natürlich dann einfach kommen, dass die dann auch luxiert. Ist natürlich dann von der Nachbehandlung oft einmal sozusagen die bessere Variante, weil man eigentlich, wenn das gut rekonstruiert wird und keine anderen Risikofaktoren da sind, dass das dann ja eigentlich eine sehr Sache ist, die eigentlich nicht mehr dann so passieren sollte, weil ja die Risikofaktoren ohnehin nicht da war. Wenn das aber jetzt eben sowas ist, dass es einfach dazu kommt und weil ich einfach gewisse Faktoren habe, dann kann es einfach sehr schmerzhaft werden, das Ganze. Also das ist wirklich, der das schon einmal gehört hat, der das schon einmal selber gehabt hat, wird das auch wissen. Aber wenn man da schon einmal dabei war, generell Luxationen sind in der Regel keine schöne Sache, sowohl für den, der es hat, als auch für den von außen, wenn man da jetzt so ein bisschen nicht hart gesottet ist sozusagen und einfach da auch nicht hinschauen kann, wenn da ein Gelenk luxiert ist. Im Endeffekt sage ich einmal so, diese Luxation ist ja eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern ganz genau genommen ist das ja nur den Ärzten sozusagen vorgesehen oder Ärztinnen. Wir Physios dürfen da ja gar nicht hingreifen, um irgendwas zu reponieren, dass das wieder normal ist. Ich denke mir immer, wenn ich jetzt irgendwo in der Pampa bin und der nächste Arzt ist irgendwo und der hat massive Schmerzen, man ist womöglich im Ausland irgendwo und dann glaube ich, ist die Tatsache vielleicht, dass man sagt, hey, okay, bevor du da jetzt 5-6 Stunden noch weiterhin da den Schmerz hast, wenn es natürlich aushaltbar ist, dann kann man das natürlich versuchen. Da muss man halt einfach schauen, dass man da irgendwie mit einem Unfallchirurgen mal auch irgendwie ein Training hatte dafür oder einfach auch sozusagen Rücksprache hält. Ich glaube, das kommt immer auf die Situation drauf an. In der Regel kann man das schon aushalten, eine Patellaluxation, dass man da ins Spital geführt wird damit und dass das einfach alles im Spital vorgenommen wird. Aber man kann versuchen, wenn der Patient oder wenn der sozusagen etwas, wenn der sehr stabil ist und vielleicht mit dem Schmerz gut umgehen kann, ja, dann kann man ihm vielleicht versuchen, da irgendwie zu unterstützen, dass er selbst das Ganze wieder hinbekommt sozusagen. Es gibt, das wissen wir alle, einfach gewisse Bewegungen, die ein Gelenk auch wieder zurückschnalzen lässt sozusagen. Aber natürlich, uns ist es nicht erlaubt, das zu tun. Daran haben wir uns zu halten. Ich glaube immer, es kommt aber auf die Situation drauf an, dass wenn ich das Gefühl habe, dass der oder die mir in jedem Moment kollabiert, weil die Schmerzen so groß sind und weil ich irgendwo bin und der nächste Arzt oder das nächste Krankenhaus einfach Stunden entfernt ist, was Gott sei Dank in der Regel nie passiert. Aber dies wäre dann, glaube ich, ein Grund auch, dass man da vielleicht versucht, das zu lösen, das Problem. Aber wie gesagt, muss man dann abwiegen und in der Regel oder nicht in der Regel generell dürfen wir das nicht, sondern es ist eine rein ärztliche Intervention und das sollte auch so beibehalten werden. Genau, also wie gesagt, wenn das jetzt aber trotzdem der Fall ist, dann in der Regel gibt es zwei Sachen, entweder sie springt sofort wieder zurück, diese Kniescheibe sozusagen, oder sie springt nicht direkt zurück, da sind wir dann eben bei dieser anhaltenden Luxation, die eigentlich mit starken Schmerzen einhergeht. Wenn sie eben spontan wieder reponiert, dann kann es oft sogar unbemerkt bleiben, da sagen die Leute, boah, jetzt nur kurz einen Plop geben und dann ist es wieder weg. Ja? Oder wenn das traumatisch ist und der Sturz ist so stark, dass man einfach drauf fällt und man das einfach nicht merkt, dann ist das natürlich, und dann springt es wieder rein, dann weiß man oft gar nicht, dass man eine Luxation hatte, dann sieht man einfach nur, dass das Knie vielleicht ziemlich angeschwollen ist und dann ja, denkst du, okay, na, bin ich nur draufgefallen, aber wird nichts weiteres sein. Und dann kann es halt sein, wenn dieses MPFL dann auch mitreißt, dass du dann in irgendeiner anderen Aktion, wenn die Schmerzen wieder weg sind, wenn die Schwellung weg ist, die Bewegungseinschränkung, wenn das alles wieder da ist, dann kann es halt sein, dass dir das dann halt wieder reluxiert sozusagen. Und dann hast du einfach, dann merkst du das wahrscheinlich dann deutlich, weil es dann einfach nicht mehr diese Sicherung gibt sozusagen. Ja. Genau, also zwei Unterschiede, traumatische und eben die sozusagen, die mit Risikofaktoren verbunden ist. Trotzdem von der Nachbehandlung geht es dann entweder in der Regel sofort ins Spital oder dann, wenn das eben selber wieder zurückgesprungen ist, die Kniescheibe, dann kann man das oft einmal vielleicht auch erst am nächsten Tag machen oder wenn man nicht anders dazu kommt, aber generell, wenn sie nicht wieder nicht zurückluxiert ist dann oder reponiert ist, dann geht der Weg ins Spital. Da wird dann meistens das Ganze sozusagen reponiert. Macht man dann einfach, dass der Arzt da sozusagen mittels oft einmal einer Traktion und dann einer schnellen Bewegung in die Streckung reingeht, dann hüpft die Kniescheibe eigentlich wieder sehr gut zurück. Was man dann oft sieht, eigentlich sofort, ist halt, weil das meist einhergeht damit, weil es ja doch zu einem Riss von diesem MPFL-Band meistens kommt, dass da wirklich eine starke Schwellung im Knie ist, also ein Hämatros sozusagen, dass das da ist. Und dann geht es eigentlich darum, dass man versucht, das aber noch so schnell wie möglich gleich zu Beginn zu diagnostizieren. Macht man dann eigentlich, dass man hier die Stabilität der Patella sozusagen, das kann man jetzt im Sitzen ganz gut überprüfen mit hängenden Beinen, und jetzt während der Kniebeugung sozusagen macht man einen manuellen Druck nach lateral, also nach außen, und dann in so 20 bis 30 Grad erfolgt dann so ein Apprehension-Test sozusagen, ja, und das gilt als positiv sozusagen, wenn der Patient dann währenddessen sozusagen eine Reaktion zeigt. Oder eben auch aufgrund jetzt, dass er spürt, okay, da droht was, da luxiert was, dass er dann sofort sozusagen in so eine Schutzspannung oder in eine ängstliche Haltung geht und sozusagen, dass man hier merkt einfach, okay, anhand seiner Reaktion, da würde wahrscheinlich was passieren, und deshalb kommt es zu dem Ganzen. Es gibt noch dieses J-Sign im Sitzen, wo der Patient sozusagen eine aktive Extension aus Beugestellung ausführt, und dieses J-Sign liegt halt dann vor, wenn sich sozusagen in dieser endgradigen Streckung sozusagen ein superolaterales Gleiten der Patella nach lateral aus dem Sulcus zu beobachten lässt. Also das sieht man dann eigentlich ganz gut, wenn da etwas ist. Den Patellatilt kann man auch untersuchen. Also man merkt das wirklich, wenn da jemand in der Kniescheibe instabil ist und man spürt, oder wenn dieses MPFL-Band vor allem nicht vorhanden ist, und man macht einfach einen Seitenvergleich und bewegt die Kniescheibe kontrolliert mit Gefühl von lateral nach medial, dann merkt man einfach da die auf der Seite, wo das passiert ist, wo diese Stabilität nicht mehr so gegeben ist, da merkt man einfach, das lässt sich leichter bewegen, das klackert so, da merkt man einfach, okay, das ist nicht stabil, und das sind eigentlich alles gute Zeichen einmal, die wir Physios ja grundsätzlich auch machen können, wenn wir vor Ort am Platz sind und jetzt noch keinen Arzt da haben, dann sind das einfache Zeichen, die da eigentlich sehr gut sich als Testprotokoll sozusagen auch dafür anbieten. In weiterer Folge natürlich klassisch Röntgen, das ist super ausreichend dafür. Da siehst du einfach die Stellung, da siehst du Begleitverletzungen, da gibt es diese Flake-Fraktur, das ist so eine Knorpel-Knochen-Abscher-Fragmentsfraktur sozusagen in die Richtung. Anhand von dem sieht man einfach am Röntgen eigentlich eh alles, was man braucht. Da ist in der Regel meistens wirklich nur die Kniescheibe betroffen ist. Und natürlich könnte man dann noch in weiterer Folge ein MRT veranlassen, wo man dann auch schaut, okay, wie ist dieses MPFL-Band. Aber eigentlich das Röntgen zeigt dir da eigentlich schon einen ganz guten, zeigt dir da eigentlich schon sehr viel sozusagen. Ja. Da gibt es dann eben den ist jetzt eher auf Ärztesicht sozusagen, gibt es da unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Entscheidungsbäume. Da gibt es diesen Patella Instability Severity Score, da kann man sozusagen abschätzen, okay, braucht das Ganze eine Operation oder geht das Ganze auch konservativ oder eben nicht. Und da gibt es so ganz gute Zeichen dafür, eben Röntgen, war es das erste Mal, dann eben dieser Score, wie viel weist der auf, ja. Und anhand von dem machen die Ärzte dann für sich eigentlich sozusagen ein Bild und sagen dann, okay, geht konservativ oder eben nicht, ja, weil gerade im Sport ist es natürlich einfach immer wichtig, diese Entscheidung zwischen operativ und konservativ. Ich denke mir immer, es ist immer so eine Sache, wenn man jetzt Sportler ist oder Sportlerin und man sagt, man probiert es mal konservativ und dann funktioniert es doch nicht, dann hat man halt einfach viele Wochen, Monate oft verloren und es kommt dann erst zu einer Operation. Deshalb ist da einfach wirklich super wichtig, das wirklich mit einem Sportarzt des Vertrauens oder Sportärztin der Vertrauen abklären zu lassen, was wirklich auch für den Sport, für die Karriere das wichtiger ist und auch für die Gesundheit, dass man die drei Punkte, also Gesundheit, Karriere und sportliches Aktivitätslevel sozusagen, dass man sich die einfach hernimmt und sagt, okay, das sind die Punkte, um die geht's mir, und eher konservativ oder operativ, plus natürlich diese ganzen Punkte mit diesen Entscheidungsfaktoren, die da einfach eine Rolle spielen. Wenn das wieder passiert ist, gibt es auch eine extra Klassifizierung oder eine extra Entscheidung sozusagen. Da geht es eher um so, wo treten Instabilitäten auf zwischen 0,30, 0,60, 0,90. Und da geht es dann darum, einfach nur das Ausmaß der OP, wie viel man dazu sozusagen machen muss. Weil es operativ natürlich, es gibt so einen Golden Standard, sage ich mal, aber grundsätzlich gibt es noch ein paar Begleitsachen, die da dazukommen noch. Wenn wir jetzt das Ganze, sagen wir jetzt mal, in der Praxis haben, du hast einen Sportler oder eine Sportlerin, die das hat und das auch diagnostiziert bekommen hat, und es aber dazu gekommen ist, dass man keine OP macht, ja, dann geht es einfach einmal wirklich in den Akutphase wirklich einmal darum, einerseits gegen diesen Hämatrost da sozusagen zu arbeiten. Also das ist wirklich eine starke Einblutung oft, und das ist einfach auch wichtig, dass die schnell weg ist. Deshalb punktieren da viele Ärzte und Ärztinnen auch, weil dieses sozusagen diese Schwellung, die da ist, die hat halt natürlich dann einen Einfluss auch auf die Kniescheibe, und diese Schwellung macht dann sozusagen keine normale Ausgangsposition. Also das heißt, dass einfach diese Schwellung einfach die Kniescheibe nicht in ihrer guten, nicht so in eine Form bringt, sondern oft ein bisschen lateralisiert, oft mehr oder medialisiert, je nachdem, wo die Schwellung noch mehr da ist, ja. Und dadurch ist es eben oft wichtig, dass man da wieder in eine ursprüngliche Normalposition kommt, dass dieses Hämatrost so schnell wie möglich weggeht. Das kann man, wie gesagt, punktieren aus ärztlicher Sicht. Und wir Physios können natürlich alles machen, was da irgendwie abschwellend wirkt, von allen Maßnahmen, die zu Akutversorgung gehören. Sei es jetzt eben mit manuellen Techniken, die dafür helfen, wenn du physikalische Anwendungen hast, mit Salbenverbänden, alles, was da einfach dafür das unterstützt, mit Kompressionsverbänden natürlich, dass da einfach dass dieses Hämatrost, was in erster Linie mal super wichtig ist, dass das einfach weg ist, damit es dann einfach nicht zu einer guten Position für die Kniescheibe führt, das Ganze, ja. Ansonsten ist es einfach wichtig, oder die wichtigsten Punkte für mich jetzt in dem ganzen Reha-Setting sind jetzt eigentlich sozusagen, dass eigentlich diese Narbenbildung jetzt ohne massive Zugbelastung eigentlich heilen kann, oder dieser Riss von diesem MPFL-Band, ja, dass wenn das nicht ganz durchgerissen ist, sondern nur leicht, dass man das vielleicht unterstützt. Aber im Endeffekt auch dazu kommt es, wenn man das geht, für mich einher sozusagen ein bisschen, auch wenn es jetzt zu einer Operation gekommen wäre, dann ist es da genau dasselbe Spielchen, dass du auch da versuchst, dass die sind dann eh meistens in einer Ruhigstellung mittels Orthese, dass man das einfach auch wirklich sozusagen respektiert, und da natürlich mit minimale Reize für ein Band sind ja immer grundsätzlich gut. Das ist ja rein physiologisch, ja, dass man Druck, Zug, aber natürlich soll es hier gerade darauf geachtet werden, dass es da nicht zu so einer massiven Längenveränderung kommt, also zu einer massiven Verlängerung von diesen MPFL-Band, sei es jetzt konservativ, als auch wenn es rekonstruiert wurde, ist es da einfach wichtig, dass das sozusagen diese primären Ziele eigentlich sind von dem Ganzen, dass man hier einfach keine zu hohe, ja, alles, was darauf einwirkt, und da reden wir wirklich von reinsten Sachen, dass es einfach hier jetzt nicht so vom Quadrizeps zu viel Spannung auf das Band kommen soll, also nicht zu viel Anspannung, nicht zu viele Kraftaufwendungen, also jetzt ein Beinstrecker oder so, ist es da definitiv nicht das Mittel der Wahl. Das heißt, dass man diesen, weil durch diesen stärkeren Zug, weil der Quadrizeps hier einfach einen stärkeren lateralen Zug ausübt, dass es da einfach zu einer ungünstigen Position kommt und da einfach dieses Band mehr gestresst wird. Und da wirken dann ja oft viele Kräfte. Wie gesagt, kontrolliert, manuell kann man da natürlich mit Zug und Druck arbeiten, da spricht gar nichts dagegen sozusagen. Reduzierung von der Spannung jetzt zum Beispiel von einem Tractus iliotibialis ist da auch ganz wichtig. Wir haben da beim, ich habe da beim Läuferknie eh drüber gesprochen, dass der einfach zu so einer lateralen Translation führen kann von der Kniescheibe. Das ist auch wichtig, das heißt, das übt auch wieder an Stress aus sozusagen. Wichtig ist auch in der ganzen Reha-Komplex, dass dieses dass dieser Vastus medialis zu lateral ist, dass das einfach eher in Richtung stärkere mediale Kette ziehen sollte. Dass man den Vastus medialis jetzt nicht isoliert trainieren kann, das glaube ich, wissen wir mittlerweile. Aber man kann halt aufgrund von gewissen Gelenk- und Beinstellungen jetzt wirklich versuchen, diesen Vastus medialis sozusagen gezielter zu aktivieren. Das ist definitiv ein Ansatz auch für diese Reha, wenn dann gewisse Phasen oder Wochen sozusagen abgeschlossen sind, dass dieses MPFL-Band einerseits von der Plastik, wenn es zu einer Plastik kam, eingewachsen ist, aber auch wenn es nicht zu einer Plastik kam und wenn das vielleicht nur vernäht worden ist oder wenn man sagt, okay, es ist nicht ganz eingerissen, wenn man es von außen beurteilen kann mittels MRT, dass man da sich an dieser eher Ruhephase in der Anfangszeit schon, dass man das respektiert und dann nicht zu früh drauf pfefft und mit höheren Lasten arbeitet. Das macht da in dem Fall weniger Sinn und da einfach auch wichtig zu schauen, dass man von den Graden gut ist, dass man, wenn man da einfach weiß sozusagen, dass man das zum Beispiel jetzt in voller Extension und bei einer Streckung ab 60 Grad oder über 60 Grad weist jetzt sozusagen diese Kniescheibe die höchste Lateralisierung auf. Und das ist ja eigentlich auch schon wichtig, dass man weiß, okay, bin ich nicht in einer vollen Streckung, bin ich unter 60 Grad, da kann ich gut arbeiten, ja. Und das sind eigentlich so dann diese Werte, wo ich mich am Anfang halt dann auch gut hinkommen kann, wo ich an einer Beinpresse dann schon arbeiten kann, ja, wo ich mit High Squats arbeiten kann, aber natürlich alles in diesen Winkelgraden, wo ich da noch nicht so einen vermehrten Zug drauf bringe. Leichte Anspannung, voll okay, aber natürlich soll es jetzt nicht das sprengen, das Ganze. Und das ist einfach, egal welcher Ansatz, operativ oder sei es Naht oder Plastik oder eben konservativ, all das sollte eigentlich wichtig sein. In weiterer Folge ist es auch wichtig, dass einfach dieses Verhältnis Agonist, Antagonist, dass das gut passt. Also alle, die da mitspielen, sozusagen Quadrizeps, Hamstring-Muskulatur, dass da einfach, dass das sich einfach auch gut anfühlt, das Ganze von den ganzen Sachen. Beinachsentraining ist da natürlich, also da kann man sich wirklich austoben, wirklich von Fuß bis Hüfte alles mitnehmen. Gluteus Medius Arbeit, dass man da viel reinbringt, dass man schaut, dass die Tibia nicht zu sehr nach innen rotiert, sondern dass man da versucht, wirklich auch mit Tibialis Posterior, dass man den da auch inkludiert in das Ganze, ja, dass man eben alles, was mit Beinachse jetzt zu tun hat, dass man hier einfach wirklich schaut, dass auch alles, was zu einer Lateralisierung der Kniescheibe beiträgt, dass man das versucht zu vermindern sozusagen, ja. Wenn man das jetzt grundsätzlich in Phasen einteilt, Akutphase ist natürlich jetzt, gerade wenn es von allen Arten, also da geht das schon ziemlich einher, egal ob das jetzt operativ ist oder konservativ ist, natürlich der Outcome ist dann etwas anders, aber egal von beiden Varianten und auch wenn das eine Naht nur von ist, von MPFL, geht es natürlich in erster Linie einmal darum, dass man ganze Akutmaße hat, also ganzes abschwellende Mobilisation dosiert in den Graden, wo ich einen leichten Zug vielleicht ausübe. Ja. Aber grundsätzlich hast du hier eine Ruhigstellung, meistens 20, 40 Grad, dass man da einfach in einer Belastung ist, wo es wenig Stress auf diesen Haltebandapparat sozusagen gibt. Und meistens geht es auch her mit einer Teilbelastung von dem Ganzen, die man dann schrittweise immer mehr in die Vollbelastung steigert. Sprich dann immer so ab der dritten, vierten Woche so ungefähr die Phase 2 dann, da steigert man das Bewegungsausmaß, geht mehr auch Richtung Streckung, mehr Richtung Beugung, verhält sich da vielleicht schon zwischen 10 und 60 Grad. Man schaut, dass einfach doch langsam, aber doch dieser muskuläre Tonus, wieder mehr beginnende Quadrizepsaktivierung, Fokus, Vastus medialis, dass da einfach diese Sachen einfach auch wiederkommen, dass man dann einfach ab der fünften, sechsten Woche ungefähr wieder in die Alltagsaktivität übergeht zum Herstellen. Alles, was ich dazu brauche, in dieser dritten Phase habe ich dann meistens noch so eine, bis zur achten Woche oft einmal noch so eine Ruhigstellung bis 90 Grad mittels Orthese auch. Und dann geht es eigentlich los, dass man dann natürlich dann die Belastung immer mehr steigert, immer mehr an das Sportlevel angepasst, wo möchte ich hin, das ganze muskuläre System aufbaut, das stabilitätssensomotorische System aufbaut, die Rumpfkraft, die Beinachse, also da kann man sich dann wirklich sportphysiotherapeutisch richtig schön austoben, dass man da auf mehreren Ebenen sozusagen dann auch ansetzt. Und wie gesagt, der Fokus sollte einfach darauf sein, dass man diesen medialen Komplex, alles was da dazugehört, ich nehme da auch immer die Adduktoren dazu, ist für mich einfach so ein Ding, wo ich mir denke, das gehört da auch dazu, wenn man sich überlegt, was das Mediale ist, entspringt da ja auch vom Adduktor, dass man hier einfach dann, oder vom Septum, dass man da einfach auch sagt, okay, wenn der einfach auch ein bisschen mehr Zug hat, dann zieht der Vastus auch gleich mehr mit. Das heißt, so eine Vorspannung schon. Das heißt, da kann man sich, wie gesagt, all das, was da zu einer Medialisierung sozusagen beiträgt, dass man das im Verlauf der Reha auch trainiert. Aber das Fazit sollte eigentlich sein, dass sozusagen die ersten 6 Wochen in etwa sich wirklich, dass man sich da an diese Range of Motion Einschränkung hält, dann den Übergang zur Vollbelastung hält, ja, dass man das einfach berücksichtigt. Und das ist eigentlich primär so das Wichtigste, was diese Sache eigentlich dann auch betrifft, was die Reha-Planung betrifft, sowohl operativ als auch konservativ. Operativ ist so, dass der Goldstandard im Endeffekt diese MPFL-Plastik, das hat sich quasi in den letzten Jahren eigentlich so als Basistherapie entwickelt, kann man sagen. Da wird im Endeffekt dieses gerissene MPFL-Band durch verschiedene Operationstechniken sozusagen rekonstruiert mittels körpereigenen Gewebe. Man nimmt da häufig dafür die Gracilis oder Semitendinosus-Sehne oder ein Streifen vom Quadrizeps-Sehne, Patellasehne und Adductor Magnus-Sehne. Das sind so die Klassiker, die man dafür nimmt. Das entscheidet aber natürlich der Operateur. Aber im Endeffekt, eigenes Gewebe wird dann auch meistens gut angenommen, wird dann fixiert sozusagen an Kniescheibe und Oberschenkelknochen, wird das sozusagen gespannt, damit es hier einfach wieder zu einer Fixierung kommt mittels einer Bandtechnik. Das ist eigentlich sozusagen die Idee davon, von dieser MPFL-Plastik. Und das ist eigentlich jetzt so das, was man am meisten, am häufigsten noch sieht. Das hat sich sozusagen ein bisschen als Goldstandard da eben rauskristallisiert. Es gibt in weiterer Folge dann aber auch noch sozusagen so eine mediale Raffung. Das ist eigentlich dann, wenn dieses MPFL-Band sozusagen ja eigentlich nicht ersetzt wird sozusagen mit einem körpereigenen Gewebe, sondern es vielmehr zu einer Naht bzw. zu einer Raffung kommt, und die soll in weiterer Folge eben auch so zu einer Medialisierung beitragen und ein Aktivstabilisator sozusagen werden. Das ist eigentlich so diese Idee dieser medialen Raffung. Wird auch oft einmal durchgeführt. Habe jetzt auch gerade wieder einen Patienten, der hatte das. Jetzt kam es wieder zu einer Reluxation. Jetzt macht man es mal konservativ. Weil er so im Raum steht, dann diese MPFL-Plastik noch immer, muss jetzt mal schauen, wie das verläuft. Aber wie gesagt, das ist grundsätzlich so auch eine Möglichkeit, diese mediale Raffung, wenn das Band vielleicht noch in gewisser Weise auch vorhanden ist, wird das dann oft interoperativ entschieden, dass man dann doch diese mediale Raffung mittels quasi so einer Naht macht. Was auch möglich ist, ist so ein Lateral-Release. Da trennt man sozusagen dieses laterale, also das seitliche Retinaculum sozusagen durch, damit diese Zugkräfte nach außen reduziert werden. Diese ganzen Risikofaktoren kann man natürlich auch auslösen. Das sind dann aber wirklich schon, da reden wir von so einer Korrektur der Trochlea, Tuberositas-Transfer, also eine Umstellung, Osteotomie. Das sind jetzt alles wirklich schon größere Eingriffe, und ich denke, da kann man davor gut vielleicht mit minimaleren Eingriffen arbeiten, plus natürlich die konservative Variante. Was man aber auf jeden Fall sagen muss, und das ist einfach sozusagen das Problem an dieser Diagnose ist, dass selbst wenn es zu so einer MPFL-Rekonstruktion kommt und dieser laterale Bandapparat sozusagen wieder nach einer ja, primären Patellaluxation eigentlich wieder fixiert worden ist, ja, aber dass es dann trotzdem, wenn diese ganzen Risikofaktoren nicht wieder oder noch immer da sind, ja, dass auch das ist natürlich wieder trotz dieser Rekonstruktion es wieder dazu kommen kann, dass du trotzdem wieder, dass die Kniescheibe trotzdem wieder rausspringt. Und das ist halt das Lästige an der Sache, dass natürlich so eine Rekonstruktion nie die hundertprozentige Sicherheit ist, dass das auch wieder haltet. Ja. Und deshalb muss man natürlich schauen, dass man einfach diese ganze Kniefunktion, alles, was damit zu tun hat, die sportliche Aktivität, dass man das halt einfach berücksichtigt in der Therapie als Sportphysio, dass man hier einfach schaut, hey, da gibt's mehr als nur die Kniescheibe. Ich muss da wirklich von quasi Kopf bis Fuß arbeiten, ja, weil nur so kann ich das in weiterer Folge dann auch wirklich lösen oder lösen, falsche Wort, sondern das Risiko vielleicht in gewisser Weise minimieren, dass es dann auch nicht mehr so häufig dazu kommt. Und das ist eigentlich jetzt auch so das Fazit zu dem Ganzen. Das heißt, eine Patellaluxation selber kann jedem passieren, weil es kann traumatisch passieren, aber viele haben einfach Risikofaktoren dafür, was in Funktion steht oder auch strukturell. Das sind einmal so die Risikofaktoren. Wenn das dann sozusagen gelöst wird nach einer Erstluxation, dass da operativ versorgt wird mittels einer Plastik und diese Risikofaktoren aber noch immer bestehen, kann es trotzdem dazu kommen, dass das wieder reluxiert. Und das ist eigentlich so für uns die größte Herausforderung in der Reha, dass man das einfach auch den Patienten, dass man das einfach auch so den Patienten sozusagen auch, ja, Education ist da wieder so ein Thema, dass man dem einfach sagt, hey, schau, wir probieren das, so und so sind die Baustellen, an denen arbeiten wir, aber diese hundertprozentige Sicherheit, dass es nicht wieder passiert, das ist schwer zu sagen, weil es einfach mehrere Risikofaktoren einfach gibt. Aber man kann an diesen arbeiten. Und in der Regel, wenn man da immer gut dran bleibt und auch dran arbeitet und einfach weiß, dass ich das auch dann einmal brauche, wenn ich vielleicht nicht mehr Sport mache. Ja, es gibt mir die Sportarten, da kommt das nicht so wahnsinnig oft vor. Natürlich sind jetzt so Zweikampfsportarten mit Richtungswechseln und so weiter natürlich sehr prädestiniert dafür, auch dass das passiert. Aber ja, wie gesagt, für uns Physios, Fazit zusammenfassend, Akutphase, alles, was die Schwellung vermindert, weil das einfach schon einen wahnsinnigen Einfluss auf die Kniescheibe hat, also auf die Position, dass sie da einfach wieder dieses MPFL-Band, dass das in Ruhe auch oder gut funktionell auch vernarben kann. Dann bringt man Reize drauf, aber dosiert in gewissen Graden am Anfang arbeiten, nicht übertreiben. Ab da, ich sage jetzt mal, ab dem zweiten Monat, sechste bis achte Woche, da kann man dann wirklich auch intensiver anfangen. Dann sollte das alles so vernarbt sein, dass das stabil ist. Da fängt man dann einfach auch intensiver an. Dann geht es einfach darum, den medialen Apparat stark aufzutrainieren und dass man einfach schaut, dass da nicht so viele Kräfte nach außen wirken und dass man einfach viel dem Patienten Management mitgibt, was wichtig ist für seine ganze funktionelle Beinstatik und so weiter und so fort, dass er da einfach schaut, hier gewisse Trainingsmaßnahmen zu setzen, auch nach der Reha. Man kann in seinen Sport wieder zurück, auf jeden Fall, aber wie gesagt, es gibt die Risikofaktoren, wie in allen Sport ist multifaktorell, man kann nicht alles präventiv abarbeiten und deshalb glaube ich auch die Patellaluxation grundsätzlich für uns ein Thema, wo man gut therapieren kann, aber natürlich auch viel Aufklärung mitbringen muss, dass der Patient oder die Patientin einfach weiß, was ihre Risikofaktoren sind. Egal, ob das jetzt konservativ oder operativ behandelt worden ist. Aber genau, das ist eigentlich so das Thema zur Patellaluxation. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was mitnehmen können, gerade was so die Therapieansätze auch betrifft, was man da machen kann, was wichtig eigentlich die Kernaussage ist von dem Ganzen, dass man das Band sozusagen in Ruhe vernarben lässt, aber ihm schon auch die physiologischen Reize auch mitgibt, aber wirklich nicht zu früh setzt, die Schwellung schön weggeben, damit von Anfang an eine nicht so viel Stress auf die Kniescheibe ist. Genau, und das ist eigentlich das heutige Thema gewesen, die Patellaluxation. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und habt was mitnehmen können. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Macht es gut, euer Chris.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.